Tagesordnungspunkte 6a und 6b. Die Beratung des Antrags der Fraktionen der SPD, von Bündnis 90 Die Grünen und der FDP mit dem Titel Unterstützung in Bildung und Forschung für Geflüchtete aus der Ukraine sowie die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Zügig pragmatische Lösungen schaffen, Beschulung ukrainischer Flüchtlingskinder bestmöglich sicherstellen. Es ist verabredet, hierzu 39 Minuten zu debattieren. Dazu sehe ich keinen Widerspruch. Dann werden wir so verfahren. Und als erstes gebe ich das Wort der Kollegin Ria Schröder für die. Das ist falsch. FDP-Fraktion. Sie schaute gerade so entsetzt, erstaunt. Aber da alle schon sitzen und es Ruhe herrscht, konnte ich sofort dazu übergehen. Bitte schön.
Wunderbar, das geht ja alles sehr schnell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe durch den Krieg schon so viel verloren. Ich will nicht auch noch meine Zukunft verlieren. Diese Worte einer Studentin aus der Ukraine stehen für das Gefühl einer ganzen Generation junger Menschen, die in den letzten Wochen, Tagen oder gerade erst heute vor dem verbrecherischen Angriffskrieg Russlands geflohen sind. Dieser furchtbare Krieg ist ein Feldzug gegen eine stolze Ukraine, die sich selbstbewusst für freiheitlich-demokratische Werte entschieden hat. Zu diesen Werten gehören auch Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Bildung als Grundsteine einer freien Gesellschaft, auch unserer Gesellschaft. Unsere Antwort muss deshalb die Stärkung der Menschen im Bildungs- und Wissenschaftssystem sein. Wir bieten Ukrainerinnen und Ukrainern an unseren Bildungseinrichtungen einen sicheren Hafen. Mit diesem Antrag zeigen wir als Fortschrittskoalition, welchen Beitrag Ministerin Stark-Watzinger, die Länder, Kommunen, Universitäten, Schulen bereits leisten. Mehr als 110.000 Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Schulen. Wir öffnen das BAföG für Studierende aus der Ukraine und heißen sie in unseren Hörsälen willkommen. Forschenden öffnen wir die Türen zu unseren Laboren und Wissenschaftszentren. Daran sind viele Menschen im ganzen Land haupt- und ehrenamtlich beteiligt. Ihnen allen dafür herzlichen Dank. Ein Schwerpunkt liegt in unserem Antrag auf der schnellen und unbürokratischen Anerkennung bereits erworbener Qualifikationen. Denn wir sehen nicht nur die Hilfsbedürftigkeit der Menschen, wir sehen auch ihr Potenzial. Die Ministerin hat dies bereits angekündigt. Es ist wichtig, dass die Anerkennungspraxis so bald wie möglich flächendeckend angepasst wird. Und wir setzen auf Science Diplomacy. Wir zeigen Flagge für deutsch-ukrainische Forschungskooperation und für die Unterstützung der Wissenschaftsstrukturen in der Ukraine. Putin wird sie nicht zerstören. Und für den Wiederaufbau von Bibliotheken, Universitäten und Forschungslaboren stehen wir bereit. Denn das, meine Damen und Herren, bleibt bei all unseren Anstrengungen das Ziel, dass die Menschen so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren können. Ihre Zukunft ist nicht verloren. Geben wir ihnen etwas mit auf den Weg, woran sie anknüpfen können, und was wäre wertvoller als Bildung? Mit unserem Antrag zeigen wir Putin den Mittelfinger, indem wir Grausamkeit und Krieg mit Hoffnung und Zukunftsperspektive beantworten. Das, meine Damen und Herren, das ist die Kraft der freien Gesellschaft. Vielen Dank.
Jedenfalls habe ich keine parlamentsunwürdigen Zeichen gesehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und gebe das Wort der Kollegin Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst mal sagen, ich finde es ausgesprochen notwendig, dass wir in zwei aufeinanderfolgenden Debatten über die Frage sprechen, wie gehen wir gut und erfolgreich mit den vielen Menschen um, insbesondere Babys, Kinder, Jugendliche und Frauen, die zu uns kommen. Diese Frage stellen wir uns aber natürlich jetzt schon seit etwas Längerem. Und da kann ich Sie jetzt einfach ehrlicherweise, so sehr wir da gerne an einem Strang ziehen wollen, nicht so ganz aus der Verantwortung nehmen. Denn was ich bisher nur höre, ist Ankündigen, nicht mehr. Und was ich in diesem Antrag vor allem lese, ist ein Dankeschön an alle anderen, die das bisher ganz besonders toll hinbekommen haben. Und zwar Gott sei Dank hinbekommen haben, ohne nennenswerte Hilfe dieser Bundesregierung. Und das ist in Wahrheit ein absolutes Armutszeugnis für Sie. Nach all den Sonntagsreden, die Sie uns immer halten, mit Ihrem angeblich so tollen Umgang mit Geflüchteten. Jetzt sage ich Ihnen mal eines als Kreisvorsitzende des Roten Kreuzes in Rosenheim. Wenn meine Ehrenamtlichen nicht einfach bereit gewesen wären, die ersten Wochen ihre gesamte Freizeit zu opfern, die Feuerwehren nicht in der Lage gewesen wären, aus der Erfahrung aus 2015, 16, 17 anzuwenden und Turnhallen umzurüsten, binnen kürzester Zeit, dann wären diese armen Menschen mit dieser Regierung komplett aufgeschmissen gewesen. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Drum sage ich Ihnen ehrlicherweise, Gott sei Dank haben Sie den Antrag geschrieben, weil dieses Dankeschön ist mehr als angebracht, denn von Ihnen kam ehrlicherweise nicht besonders viel. Deswegen ist der Antrag richtig, aber es müssen natürlich Taten folgen. Von den Ankündigungen kann sich keiner etwas runterbeißen und schon gar nicht die vielen Menschen vor Ort, die immer noch sich nicht haben entmutigen lassen und trotzdem weitermachen. Und wenn wir über die Verteilung sprechen, ja, in Bayern leben mittlerweile 35% der bis heute angekommenen Flüchtlinge. Natürlich mehr in den Ballungsräumen, das ist auch klar. Und jeden Tag kommen in Bayern 500 Kinder zusätzlich an die Schulen. Jeden Tag. Und das ist richtig viel. Und da hilft es halt auch nicht, wenn sich die Bundesministerin hinstellt und sagt, wir stellen ein paar Stühle dazu. Das wird am Ende des Tages auch nicht reichen. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz klar sagen, hören Sie auf die Leute, die vor Ort unterwegs sind, die das gerade versuchen, ehrenamtlich zu machen. Hören Sie auf die Leute, die das gerade im Moment ehrenamtlich machen. Und die Strukturen in Bayern, die Ehrenamtlichen, sind übrigens die besten der ganzen Bundesrepublik. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt müssen leider auch die bayerischen Abgeordneten der Ampel klatschen. So. Und deswegen haben wir Ihnen vor einigen Tagen eine kleine Anfrage zukommen lassen. Keine Sorge, wir haben noch nicht erwartet, dass Sie die beantworten. Aber wir stellen natürlich schon Fragen, von denen ich davon ausgehe, dass wir hoffentlich zeitnah eine Antwort bekommen. Nämlich, wie viel Geld gedenkt der Bund auszugeben für die Kinder und Jugendlichen und für deren Beschulung? Und da geht es nicht darum, dass wir in den Bildungsföderalismus eingreifen wollen, sondern geht es darum, dass wir nicht den Ländern eine Aufgabe überhelfen wollen, die sie alleine nicht stemmen können und die sie vor allem alleine nicht finanziell stemmen können. Diese Frage ist von Ihnen bisher nicht beantwortet worden, denn Sie, in Ihrem Antrag schreiben Sie ja selber, vorbehaltlich der uns zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Jetzt würde uns interessieren, wie viel stellen Sie denn zur Verfügung? Dazu haben wir keine Antwort. Wir haben keine Antwort, wie viele Kinder derzeit aktuell im gesamten Bundesgebiet schon beschult werden. Ob sie regelbeschult werden oder ob sie in Willkommensklassen sind. Wissen Sie was? Wer laut schreit, ist meistens getroffen. Das ist immer so. Und das ist natürlich bitter, wenn man über Jahre was über die besonders gute Flüchtlingspolitik erzählt und dann, wenn es an die Einlösesituation kommt, total versagt. Und das ist etwas, was bei Ihnen halt einfach jetzt gerade passiert. Ich kann nur sagen, halten Sie sich an unseren Masterplan, den wir vorgelegt haben. Schauen Sie sich unsere Fragen an. Versuchen Sie, sie hoffentlich auch zu beantworten. Drucksachennummer, kleiner Service von mir, 2016-03. Wir sind sehr gespannt, was rauskommt am Ende. Und wir werden Sie natürlich am Schluss an Ihren Taten messen. Und bis dahin bedanken Sie sich bei denjenigen, die es vor Ort freiwillig und ehrenamtlich in Ihrem Auftrag machen. Dankeschön.
Robert Stuber hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich finde es großartig, dass auch so viele Schülerinnen und Schüler heute hier sind und der Debatte zuhören. Liebe Frau Ludwig, eigentlich will ich nur eine Sache sagen, Ihr Masterplan scheint ja so wichtig gewesen zu sein, dass Sie nicht mehr eine Sekunde Ihrer Redezeit zu den Inhalten Ihres Masterplans verloren haben. Vielleicht sagt das ja auch einiges dazu. Wir machen einfach beides. Wir schreiben die Anträge und wir handeln ganz konkret. Zum Glück in der Bundesregierung. Die betreffende Bundesministerin ist heute da. Aber auch in den Ländern wie in Berlin, wie in Niedersachsen zum Beispiel, wo Hannover Drehkreuz ist, und wie in Hamburg, wo wir extra noch mal einen Schwerpunkt legen auf die Wissenschaft und auf die Integration von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich finde es gut, in der Regierungskoalition zu arbeiten, wo wir beides machen, Anträge schreiben und handeln. Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine ist auch ein Angriff auf Bildung und Wissenschaft. Das Recht auf Bildung und Wissenschaftsfreiheit sind Grundfesten einer demokratischen Gesellschaft. Viele Kinder und Jugendliche, die vor kurzem noch in ihren Kindergärten und Schulen besucht haben, können das nicht mehr. Erzieherinnen und Lehrerinnen können nicht mehr ihren Beruf ausüben, Studierende nicht mehr in ihre Hochschule und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht mehr in Lehre und Forschung engagieren. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Russlands Krieg den Menschen in der Ukraine das Recht auf Selbstentfaltung durch Bildung und Forschung versagt. Das ist der Kern unseres Antrags. Und wenn wir das richtig machen wollen, dann sind die Aufgaben, vor denen wir stehen, tatsächlich groß. Als Folge des Krieges rechnet die Kultusministerkonferenz mit 400.000 Schülerinnen und Schülern, die nach Deutschland flüchten. Die Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen rechnen mit 100.000 Studierenden und Wissenschaftlern, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Darunter übrigens auch Menschen, die keine ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, die aber unsere Unterstützung ganz genauso verdient haben, weil sie vor diesem Krieg ganz genauso fliehen wie alle anderen Ukrainerinnen und Ukrainer. Ich möchte mich zuerst bei denen bedanken, die von Beginn an Unterstützung und Hilfe geleistet haben. Diese Unterstützung an unseren Schulen und Hochschulen, bei den Wissenschaftsorganisationen und Forschungseinrichtungen war von Anfang an groß. Da haben Sie tatsächlich recht. Jetzt müssen wir dieser Unterstützung mit einer langfristigen Perspektive versehen. Ich will das gerne an drei Punkten verdeutlichen, die wir in diesem Antrag festgehalten haben und wo die Bundesregierung schon handelt. Erstens. Organisationen wie der Deutsche Akademische Austauschdienst müssen sich auf die finanziellen Hilfen des Bundes verlassen können. Immerhin arbeitet der DAAD als nationale Koordinierungsstelle eng mit den Hochschulen zusammen. Er bietet den Studierenden aus der Ukraine Orientierung, wo sie studieren können, und er bietet auch Stipendien. Das Gleiche gilt für die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Mit ihrer Philipp-Schwarz-Initiative bietet sie geflüchteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schnell und unbürokratisch einen sicheren Hafen. Und deshalb war es auch gut und so richtig, dass wir als Ampel übrigens zügig dafür gesorgt haben, dass ukrainische Studierende schon jetzt BAföG beziehen können. Wir helfen schnell und wir bieten eine langfristige Perspektive. Zweitens gilt, Hilfen sind das eine. Mit dem Antrag setzen wir uns aber auch dafür ein, dass wir bei den Hilfen für die Menschen in der Ukraine ihre Bildungsabschlüsse und Qualifikationen ernst nehmen. Ich finde es gut, dass sich viele Einrichtungen in Bildung und Forschung flexibel und unbürokratisch für eine Anerkennung von Qualifikationen einsetzen. Das ist notwendig, um den geflüchteten Menschen eine echte Perspektive zu bieten. Hier können wir es jetzt richtig machen. Wir wissen, wie wichtig es ist, vorhandene Qualifikationen ernst zu nehmen. Jetzt können wir einen Maßstab dafür setzen, wie wir das auch in Zukunft handhaben werden bei der Anerkennung, bei allen, die in Zukunft zu uns kommen werden. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entwicklung in der Ukraine ist ungewiss. Klar ist, dass auch die Infrastruktur und Bildung und Wissenschaft zum Ziel von Russlands Krieg geworden sind. Wir lesen Woche für Woche, dass Bildungseinrichtungen bombardiert werden. Deshalb gehört der Wiederaufbau im Bereich von Bildung und Wissenschaft zu unserem Konzept. Denjenigen, die zu uns kommen, müssen wir eine doppelte Perspektive geben. Eine Perspektive im deutschen Bildungs- und Wissenschaftssystem und eine Perspektive für Bildung und Wissenschaft in der Ukraine. Wer zurückkehren will, wer zurückkehren kann und wer irgendwann wieder zurückkehren wird, muss zurückkehren können in ein Bildungs- und Wissenschaftssystem in der Ukraine, das von uns unterstützt wird. Auch das halten wir in diesem Antrag fest. Der Angriffskrieg Russlands hat noch einmal deutlich gemacht, auch die Wissenschaft ist kein abgekoppeltes System. Daher wird Wissenschaftsdiplomatie stärkerer Teil unserer wertgeleiteten Außenpolitik sein. Wir müssen besser prüfen, wie wir internationale Wissenschaftskooperationen, wie wir damit Freiheit und Fortschritt stärken. und nicht Autokraten stabilisieren. Im Fall der Ukraine heißt das, wir müssen eine Perspektive für Bildung, Wissenschaft und Demokratie bieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können es jetzt richtig machen, und genau das tun wir als Ampelkoalition und mit diesem Antrag. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat Dr. Götz-Fröming das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich mit einem allgemeinen Kommentar beginnen, der sich auch auf die vorangegangene Debatte bezieht. Wer Ungleiches gleich behandelt, der handelt weder moralischer noch vernünftiger, sondern einfach nur töricht, meine Damen und Herren. Und den Unterschied zwischen 2015 und heute nicht zu erkennen, also dazu gehört schon viel, jetzt ist der Kollege Lindt leider nicht mehr da, aber fast hätte ich gesagt, den muss auch ein Blinder mit Krückstock eigentlich erkennen. 2015, meine Damen und Herren, 2015, meine Damen und Herren, 2015, meine Damen und Herren, da mussten die öffentlich-rechtlichen Medien Frauen und Kinder mit der Lupe suchen, um sie uns anschließend im Fernsehen zu präsentieren. Heute ist es anders. Es kommen überwiegend Frauen und Kinder, und damit kommen wir auch zu unserem Thema. Es kommen überwiegend natürlich auch Schülerinnen und Schüler und auch Studentinnen und Studenten. Die Zahlen sind schon genannt worden. Über 113.000 Schüler sind bereits an den Schulen aufgenommen worden. Bis zu 400.000, das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt, werden erwartet. Hinzu kommen 100.000 Studenten, die an die Hochschulen kommen wollen. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Zahlen ist das, was Sie vorgelegt haben als Ampelkoalition, wirklich ein Witz. Es droht eine enorme Belastung, und es ist schon die zweite Belastung, die auf die Schulen zukommt innerhalb kürzester Zeit. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und Eltern haben noch gar nicht ihre Corona-Maßnahmen verdaut. Jetzt kommt schon die zweite Krise wiederum auf sie zu, und sie lassen sie ein zweites Mal wieder im Regen stehen, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Ein zweites Mal darf eine solche Krise nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Die Kollegin von der CDU hat es bereits richtigerweise gesagt. Wenn wir ihren Antrag uns mal anschauen, dann enthält er viele wohlfeile Absichtserklärungen, viel heiße Luft. An konkreten Zahlen findet man äußerst wenig. Eine Zahl wird genannt, das ist die 1 Milliarde, die sich der Bildungsbereich auch noch teilen soll mit dem Gesundheitsbereich und dem Pflegebereich. Auf der anderen Seite waren Sie doch in der Lage, in aller Kürze 100 Milliarden für Waffen in den Raum zu stellen, das berühmte Sondervermögen. 100 Milliarden für Waffen, 1 Milliarde für Bildung, meine Damen und Herren. Das ist ein extremes Ungleichgewicht, wenn man mal bedenkt, dass ja schon vor der Krise beispielsweise die KfW den Bedarf für die Renovierung unserer Schulen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt hat. Und jetzt kommt diese Belastung noch dazu. Wie soll denn das weitergehen, meine Damen und Herren? Das werden Sie vor allen Dingen auch den Eltern erklären müssen in den nächsten Monaten. Unser Antrag hingegen, den wir Ihnen vorgelegt haben, als kleine Hilfe vielleicht, damit Sie hier möglicherweise auch zusammen mit den Ländern noch und den Kommunen zu etwas Konkreterem kommen, hoffentlich bald, der enthält einige konkrete Vorschläge. Wir fordern einerseits den Finanzbedarf für bis zu 24.000 Lehrer, das kommt aus der KMK, diese Zahl, den wirklich ehrlich zu ermitteln. Was kosten 24.000 Lehrer? Können die Kommunen das selber schultern? Welche Räume werden weiterhin gebraucht? Auch dazu finden wir nichts in Ihrem Antrag. Darüber hinaus schlagen wir Ihnen vor, die Einbindung der ukrainischen Lehrkräfte, haben wir auch relativ wenig gehört, das müsste noch intensiviert werden. Denn, meine Damen und Herren, wichtig ist ja auch eines festzuhalten. Die ukrainischen Kinder, die Flüchtlinge, wollen ja wieder zurückgehen. Sie wollen ihre Identität bewahren, und sie sind nicht gekommen, um unsere Defizite auf unserem Arbeitsmarkt zu stopfen. Also kommen Sie gar nicht auf die Idee, damit die Defizite, die in unserem Land durch Ihre Regierung angehäuft worden sind, zu beheben. Und schließlich Der letzte Punkt. Wir schlagen auch vor, die Lernplattform in der Ukraine zu nutzen. Die hat sich in der Corona-Pandemie bewährt. Man kann sie hervorragend in den deutschen Unterricht integrieren. Schlusswort. Bildung ist nicht nur eine Ware, aber man braucht für gute Bildung auch Geld. Also geben Sie sich einen Ruck, meine Damen und Herren.
Herr Frömming, möglicherweise haben Sie ja gedacht, das ist eine lustige Bemerkung, die Sie zu Herrn Lindt gemacht haben. Ich will Sie darauf hinweisen, dass das erstens kein Umgang ist mit einem Kollegen, der offensichtlich gerade einen Unfall hatte, und zweitens ist es auch kein Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, eine solche Bemerkung hier im Parlament zu machen. Das Wort geht an den Kollegen Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weltoffenheit steht Deutschland so viel besser zu Gesicht, als nationale Engstirnigkeit und Menschen gegeneinander auszuspielen. Das meint die demokratische Mehrheit in diesem Hohen Haus, wenn es um Integration und Inklusion durch Bildung geht. Der 24. Februar 2022 wird als Zäsur in die Geschichtsbücher eingehen. Auch für die Bildungs- und Wissenschaftskooperation ist der Kriegsbeginn eine Zäsur. Der jahrelange Austausch in Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der Ukraine wird unter schwersten Bedingungen fortgesetzt. Oberste Priorität ist die schnelle, unkomplizierte Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine. Wir stehen fest an Ihrer Seite. Kooperation mit Russland und Belarus wurden auf Eis gelegt. Das russische Regime darf in der aktuellen Situation nicht von deutschem und europäischem Know-how profitieren. Zugleich sind wir solidarisch auch mit den vielen tausend russischen Studierenden und WissenschaftlerInnen, die sich mutig gegen den völkerrechtswidrigen Krieg des Kremls gestellt haben. Zu ihnen sollten persönliche Gesprächskanäle offen bleiben. Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Bildung sind Gradmesser für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Russlands Angriffskrieg ist auch ein Feldzug gegen diese Werte. Er zerstört ukrainische Bildungsinfrastrukturen, mordet Lernende und Lehrende. Das ist barbarisch und muss gestoppt werden. Putins Angriffskrieg führt uns die Grenzen der Wissenschaftsdiplomatie klar vor Augen. So wie Politik und Wirtschaft geostrategisch keine voneinander trennbaren Sphären sind, braucht auch Wissenschaftspolitik eine Neuausrichtung gegenüber autokratischen Regimen. Der Krieg bringt unermessliches Leid über die ukrainische Bevölkerung. Kinder und Jugendliche werden ihrer Bildungschancen beraubt. Die Kampfhandlungen unterbrechen Bildungswege und akademische Laufbahnen. Wir wollen Menschen unterstützen, damit sie, wo es noch möglich ist, vor Ort in der Ukraine weiter lernen und arbeiten können. Diejenigen, die bei uns in Deutschland Schutz suchen, wollen wir in unserem Bildungs- und Hochschulsystem willkommen heißen. Das ist doch selbstverständlich. Ihnen Schutz und Zukunftsperspektiven zu bieten, ist mehr als nur unsere humanitäre Pflicht. Es ist eine Investition in die Zukunft einer demokratischen und freien Ukraine, letztlich in ein demokratisches und freies Europa. Wir stehen vor großen Aufgaben, die das Zusammenwirken aller erfordert. Und ich muss mich über die Union und über Frau Ludwig da sehr schwer wundern. Denn Sie machen hier Krawall und Remi-Demi und haben 16 Jahre das Kooperationsverbot in der Bildung unter Naturschutz gestellt. Es braucht aber jetzt eine Verantwortungsgemeinschaft aller Ebenen. Und da lade ich auch die CSU und die Bayern herzlich zu ein. Umso dankbarer sind wir für die riesige Hilfsbereitschaft von Ländern und Kommunen, von Zivilgesellschaft, von Bildungs- und Forschungseinrichtungen und Mittlerorganisationen wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ihre Arbeit ist so wichtig. Danke dafür. Länder, Kommunen und Kolleginnen engagieren sich für die Integration in Schulen. Notwendig sind zusätzliche Fachkräfte, multiprofessionelle Teams, Expertise zu Traumata und asylrechtlichen Fragen sowie Deutsch als Zweitsprache. Die KMK hat hier gute Vorschläge gemacht. Es ist so wichtig, dass die Bundesregierung die Programme für verfolgte WissenschaftlerInnen ausweitet. Das Engagement einzelner Länder wie zum Beispiel Berlin und Baden-Württemberg, die zusätzliche Landesschutzprogramme für verfolgte WissenschaftlerInnen haben, ist gelebte Solidarität. Und dieses Engagement muss auf die europäische Ebene getragen werden. Als Kontinent der Wissenschaftsfreiheit brauchen wir ein europaweites Programm Scholars at Risk. 2015 wurde das Bundesprogramm Integra auf den Weg gebracht. Dadurch wurden vielen Geflüchteten aus Syrien und dem arabischen Raum Studium und Abschluss in Deutschland erfolgreich ermöglicht. Und diese Blaupause sollten wir jetzt nehmen, um Geflüchtete aus der Ukraine zu integrieren. Es braucht ein Integra Ukraine und breite Zugänge zu Integrations- und Sprachkursen. Hilfe darf nicht von Nationalität abhängen. Unter den Studierenden, die aus der Ukraine zu uns kommen, befinden sich auch viele Menschen aus Drittstaaten, die auch Bleibeperspektiven über den August hinaus benötigen. Das Bundesland Hamburg geht hier voran. Alle internationalen Studierenden, die vor Putins Krieg fliehen, erhalten hier eine Aufenthaltserlaubnis zur Fortsetzung ihres Studiums. Das ist genau der richtige Ansatz. Mögen viele Bundesländer folgen. Weltoffenheit steht Deutschland viel, viel besser zu Gesicht als nationale Engstirnigkeit. Und darum haben wir uns vorgenommen, das Einwanderungsrecht und das Anerkennungsgesetz weiterzuentwickeln. Endlich, muss man ja sagen. Studierende aus der Ukraine erzählen mir, wie wichtig es ist, ihr Studium in dieser Situation fortsetzen zu können, ob digital, modular oder immatrikuliert. Das gibt ein Stück Halt in einem Alltag voller Sorgen. Und es schafft Perspektiven und dient auch als Vorbereitung, denn viele warten darauf, hoffentlich bald zurückkehren zu können und ihr Land wieder aufzubauen. Ich wünsche mir, dass wir zusammen mit internationalen und europäischen Partnern auch dann beim Wiederaufbau helfen, zum Beispiel durch einen Wiederaufbaufonds für die Wissenschaft. Denn Bildungsinstitutionen sind kritische Infrastrukturen. Sie sind system- und zukunftsrelevant. Und letzter Satz, da stehen wir als Demokratinnen und Demokraten an der Seite der Ukraine.
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Nicole Gurke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Bildung für alle, dieses Ziel eint uns, zumindest die demokratischen Fraktionen. Folgerichtig müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um auch den Geflüchteten aus der Ukraine dieses Recht zuteilwerden zu lassen. Folgerichtig wäre dann aber auch, dass solche Maßnahmen allen Geflüchteten in gleicher Weise zuteilwerden. Denn es geht hier eben um ein Recht auf Bildung und um gleiche Rechte für alle, die hier leben. Was die Ampel aber gerade macht, ist, sie verfahren nach Goodwill und nicht wie mit einem Grundrecht. Der eine kriegt was, der andere kriegt es nicht oder er kriegt es weniger. Für die Linke ist klar, allen Asylsuchenden und geduldeten Menschen muss der frühestmögliche Zugang zu Berufsberatung, Ausbildung, Studium und Beschäftigung ermöglicht werden. Dafür stehen wir. Über 110.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind bis jetzt im deutschen Bildungssystem angekommen. Laut Prognose der KMK sollen es möglicherweise bundesweit 400.000 werden. Und das Problem ist doch, dass sie hier auf eine völlig überstrapazierte und in Teilen marode Bildungsinfrastruktur treffen. Dass es schon seit Jahren zu wenige Lehrkräfte gibt, zu wenige mit Fähigkeiten in Deutsch als Zweitsprache, obwohl ja nicht das erste Mal Menschen auf der Flucht sind und zu uns kommen. Das Problem ist, dass Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen in der Regel mies bezahlt sind, dass es zu wenig Deutschkurse gibt, die nötig sind für die Anerkennung und den beruflichen Einstieg. Dass die Schulgebäude und Turnhallen marode sind, dass es kaum Räumlichkeiten gibt, zum Beispiel für die Willkommensklassen. Die allererste Aufgabe von Bildungspolitik ist jetzt, für die materiellen Voraussetzungen zu sorgen, dass alle Kinder und jungen Menschen gut versorgt werden können. Und das Das müssen jetzt alle Ebenen gemeinsam angehen. 1,5 Jahrzehnte haben wir jetzt mit diesem, Entschuldigung, wirklich völlig bescheuerten Kooperationsverbot in der Bildung gelebt. Es wurde an Paragraphen rumgedoktert und diskutiert, ob der Bund einen Sprachkurs, einen Laptop oder ein Schulklo finanzieren darf. Und ehrlich gesagt, wer jetzt nach den Erfahrungen mit Pandemie und nach Krieg immer noch sagt, nee, für Schulbauten oder Lehrkräfte darf der Bund kein Geld geben, das ist alleinige Aufgabe der Kommunen oder der Länder. Der oder die hat einfach den Schuss nicht gehört. Das muss doch jetzt wirklich mal bei allen angekommen sein, dass wir eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz brauchen, statt diesem wirklich völlig dysfunktionalen Wettbewerbsföderalismus. Was ist jetzt zu tun? Es braucht ausreichende und kostenfreie Deutschkurse, eine vereinfachte Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, einen unbürokratischen Zugang zu Kita- und Schuleinrichtungen, einen erleichterten Zugang zu Hochschulen. Und heben Sie endlich das Kooperationsverbot in der Bildung auf. Die Linke fordert gemeinsame Sofortprogramme von Bund und Ländern zur Aus- und Weiterbildung zusätzlicher Lehrkräfte und für die Sanierung und den Neubau von Schulgebäuden. Mit der Ausstattung und dem Personal, damit steht und fällt, ob Integration und gute Bildung für alle gelingen wird. Vielen Dank.
Und weil es in der vorigen Debatte schon gesagt worden ist von Rednerinnen und Rednern, will ich einfach, weil wir so lange keine Besucherinnen und Besucher in diesem Plenarsaal hatten, Ihnen auf den Tribünen ein herzliches Willkommen sagen. Wir sind in einer Bildungsdebatte, es sind viele Schülerinnen und Schüler da. Wir freuen uns total, dass Sie heute hier sind. Und das Wort gebe ich an Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben die schrecklichen Bilder des Krieges vor Augen, die uns tagtäglich aus der Ukraine erreichen. Viele Flüchtende erreichen Deutschland mit schweren Traumata. Umso wichtiger ist es, dass wir den ankommenden Menschen in jeder Hinsicht helfen, sie schützen und ihnen unsere uneingeschränkte Solidarität entgegenbringen. Der großen Anzahl insbesondere von flüchtenden Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden sowie Studentinnen und Studenten müssen wir auch in diesen für sie unfassbar schweren Zeiten eine Perspektive bieten. Die Möglichkeit zur Teilhabe an unterschiedlichsten Bildungs- und Betreuungsangeboten hier bei uns in Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn das Recht auf und der Zugang zur Bildung ist ein wesentlicher Baustein einer freien Gesellschaft. Dieses Recht wird den Ukrainerinnen und Ukrainern durch den Angriffskrieg Russlands verwehrt. Ausdrücklich möchte ich daher das Engagement und die Bereitschaft von vielen Betrieben loben, die Auszubildende aus der Ukraine aufnehmen, ihnen einen Ausbildungsplatz anbieten und so eine wertvolle Möglichkeit auf Bildung und Qualifizierung geben. Ihnen allen gilt unser ganz besonderer Dank. Grundlage sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Teilhabe ist die Sprache. Die Vermittlung und die Verbesserung der Deutschkenntnisse der Schutzsuchenden sind daher essentiell, auch wenn diese nur zeitweise hier bleiben sollten. Hier muss bei allen Hilfsmaßnahmen eine Schwerpunktsetzung liegen. Die Kommunen, aber auch Betriebe, Bildungseinrichtungen und Anbieter dürfen hierbei nicht alleingelassen werden. Sie gehen oft in finanzielle Vorleistungen und erhalten derzeit eine Entschädigung nur bei erfolgreichem Abschluss eines Sprachkurses. Was ist aber, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder früher in ihre Heimat zurückkehren können? Hier besteht Handlungsbedarf. Gerade mit pragmatischen Maßnahmen helfen wir den ankommenden Menschen aus der Ukraine, unabhängig davon, wie lange sie hier bleiben. Umso wichtiger sind daher eine unbürokratische, einheitliche Anerkennung ukrainischer Abschlüsse und Schuljahre und die Unterstützung bei Berufsorientierungsmaßnahmen. Damit leisten wir einen Beitrag, das Leid der vielen flüchtenden Menschen ein wenig zu lindern. Danke.
Dr. Caroline Wagner hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Studium beginnt jedes Jahr für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Und in diesem neuen Lebensabschnitt, Da sollten sich diese jungen Menschen neues Wissen und Können aneignen. Sie sollten ihren Horizont erweitern, sich ihrer Verantwortung in der Gesellschaft und in der Welt bewusst werden. Geschäftsideen entwickeln. Sie sollten Praxiserfahrungen machen, die sie in das nächste Semester mitbringen und anhand derer sie das theoretisch erworbene Wissen festigen. Diskutieren, philosophieren, parlieren, experimentieren, lernen, vieles lesen, noch mehr nachdenken, dann wieder lesen, lachen und klar auch feiern. Ja, das alles sollten junge Menschen im Studium tun. Und was sie eigentlich auf gar keinen Fall tun sollten, das ist, ihre wichtigsten Sachen in einen Rucksack und in einen Koffer stopfen, Hals über Kopf ihre Studienstadt verlassen und in ein völlig fremdes Land fliehen, weil sie um Leib und Leben fürchten. Doch genau das ist die bittere Realität für tausende Studierende aus der Ukraine. Die Hochschulen und der DAAD rechnen mit 100.000 von ihnen in Deutschland. Und neben all den anderen Dingen, die wir tun, damit dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine endet, ist es unsere Pflicht, allen hier ankommenden Menschen Schutz und Zukunftsperspektiven zu bieten. Für geflüchtete Studierende bedeutet das, dass sie ihr Studium hier bei uns in Deutschland fortführen können. Und gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen müssen wir hierfür die Ausgangsbedingungen schaffen. Und eine ganz zentrale Ausgangsbedingung hierfür, die haben wir schon auf den Weg gebracht, Frau Ludwig. Jetzt bitte aufpassen, zum 1. Juni in nur wenigen Tagen wird das BAföG für geflüchtete ukrainische Studierende und Auszubildende geöffnet. Und wir geben Ihnen damit eine zuverlässige Finanzierungsgrundlage für Ihren weiteren Bildungsweg. Und hier zeigt die Ampelkoalition einmal mehr, dass sie schnell und gezielt und verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll handelt, dass die Union mit diesem Tempo nicht hinterherkommt. Dafür habe ich als Bayerin ja gewisses Verständnis, denn in der CSU herrscht ja sogar noch das Festhalten am Auslaufmodell der 10-H-Regelung. Also von daher, das zeigt ja wohl alles. Im nächsten Schritt müssen wir weitere mögliche Stolperfallen in den Blick nehmen, die es auszuräumen gilt. Gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen müssen wir dafür sorgen, dass die bereits erbrachten Leistungen der Studierenden aus ihrer Heimatuniversität unbürokratisch anerkannt werden, dass formale Studienvoraussetzungen an den Hochschulen, insbesondere Sprachkenntnisse, bedarfsgerecht flexibilisiert werden, dass zusätzliche Unterstützungsangebote vor und während des Semesters eingerichtet werden, dass die ukrainischen Studierenden an den Hochschulen mit offenen Armen empfangen werden, habe ich kürzlich in meinem Wahlkreis gesehen. Das erste Campusfest nach Corona, das an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg vor 2 Wochen stattfand, war ein Willkommensfest für ukrainische Studierende. Jetzt gilt es, dass wir die regulatorischen Stellschrauben noch so drehen, damit die ukrainischen Studierenden bei uns im Wintersemester wieder das tun können, was sie eigentlich tun sollten, unbeschwert leben, lernen und ihren Bildungsweg weiter fortsetzen. Vielen herzlichen Dank.
Der Kollege Norbert Altenkamp hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer aus dem schrecklichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine flieht, zutiefst traumatisiert ist, Todesangst ertragen musste, vielfach Angehörige verloren hat, die Zerstörung von Schulen, Kliniken und ganzen Städten mit angesehen hat, der soll hier in Deutschland sicher ankommen, sich bei uns sicher fühlen und alle Chancen zu schnellen Hilfe und Integration haben. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche, die rund die Hälfte der Flüchtlinge ausmachen und dringend von unserem Bildungssystem aufgefangen werden müssen. Das gilt ebenso für Studierende und Forschende, die bei uns Schutz suchen. Sie alle brauchen neue Chancen, neue Perspektive in den Kitas, in den Schulen, in der Ausbildung und an den Universitäten. In unseren Gremien haben wir schon mehrfach über die Herausforderungen gesprochen, die mit dieser Integration verbunden sind und die wir dringend meistern müssen. Der Antrag bietet aber lediglich eine gute Zusammenfassung der vielfältigen Aktivitäten und des zupackenden Engagements unserer Bürgerinnen und Bürger sowie aller Institutionen des Landes. Aber was sind hier die neuen Impulse des Bundes? Fehlanzeige. Besonders in den Kommunen wurde besonders schnell und beherzt angepackt und das Nötige veranlasst, um die Schulen auf den Ansturm der Flüchtlinge vorzubereiten. Und das auf jeden Fall in meinem Wahlkreis und an vielen anderen mit sehr großem Erfolg. Und hier gilt der herzliche Dank wirklich an alle Ehrenamtlichen vor Ort, an Lehrer, an Universitäten, die Überstunden machen, denen nichts, keine Zeit zu schade ist. Ihr leistet wirklich hervorragende Arbeit und dafür ein herzliches Dankeschön.
Einen großen Beitrag für die Integration in die Schulen hat die Kultusministerkonferenz unter der Leitung der von mir sehr geschätzten Bildungsministerin Karin Prien geleistet. Die von ihr initiierte Taskforce stimmt die übergeordneten Fragen zum Schulbesuch ukrainischer Kinder und Jugendlicher bundesweit mit dem BMWF ab und im Hinblick auf die ukrainischen Schulabschlüsse auch mit der ukrainischen Regierung. Damit hat sie Integration zur Chefsache gemacht. Bei der Lösung der praktischen Probleme vor Ort sind die Ministerien der Länder gefragt. In meinem Bundesland Hessen leistet hier vor allem das Ministerium von Alexander Lorz und seinen Mitstreitern besondere Arbeit. Aber sie brauchen die finanzielle Hilfe des Bundes, der ja auch bislang pauschal 1 Milliarde Euro für die Flüchtlingshilfe zugesagt hat. Nach den jüngsten Zahlen der Taskforce für Mitte Mai werden aktuell bereits über 110.000 Kinder und Jugendlichen an deutschen Schulen unterrichtet, störungsfrei. Da niemand weiß, wie lange der Krieg dauern wird, kann das Ziel nicht nur die kurzfristige Versorgung sein. Es geht darum, die jungen Menschen so zu unterstützen, dass es allen Seiten nutzt, auch wenn viele wahrscheinlich doch wieder zurückgehen werden. Die Kulturpolitik der Länder und Kommunen ist im Wesentlichen das Rückgrat aller Integrationsmaßnahmen, aber sie stößt an ihre finanziellen Grenzen. Deshalb stellt sich ganz klar die Frage, warum so unkonkret? Wo ist der eigene Beitrag des BMWF, des Bundes insgesamt? Wo genau bringt sich der Bund mit zusätzlichem Geld ins Spiel? Wenn Ihr Antrag keine Nebelkerze sein soll, machen Sie bitte überzeugende Vorschläge dazu, wie die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen konkret verbessert werden soll, um das von Ihnen geforderte Recht auf Bildung zu Recht zu verwirklichen. Auf welcher rechtlichen Basis soll das passieren? Welche Abstimmung gibt es dazu bereits mit den Ländern und Kommunen? Konkretisieren Sie, mit welchem Anteil sich der Bund an den Bildungsaufgaben für Ukraine-Flüchtlinge im Rahmen der 1-Million-Euro-Hilfe an den Ländern und Kommunen für die Flüchtlinge insgesamt beteiligen soll. Außerdem, wo bleibt das im Koalitionsvertrag angekündigte Start-Chancen-Programm für 4.000 Schulen, das gerade jetzt auch einen Beitrag für die Betreuung leisten könnte, mit Maßnahmen für mehr Schulsozialarbeiter? Bisher liegt noch kein Konzept vor, bisher gibt es noch keine Finanzierung im Bundeshaushalt 2022. Wo bleiben insgesamt neue Angebote für psychosoziale Betreuung? Wir brauchen mehr Therapeuten und Therapieplätze für Kinder und Jugendliche. Das käme auch unseren Schülerinnen und Schülern zugute, die ja auch ihre Probleme haben. Hier sind auch der Bund und die Krankenkassen gefordert, mehr Mittel genau dafür bereitzustellen. In Ihrem Antrag kein Wort dazu. Und warum nutzen Sie Ihren Antrag nicht, um die überzeugenden Empfehlungen des DAAD und der HRK für ein vom Bund finanziertes Unterstützerprogramm für Studierende ganz konkret aufzugreifen? Das erfordert laut DAAD Bundesmittel von rund 80 Millionen Euro. In Ihrem Antrag kein Wort dazu. Weitere Mittel sind im Haushalt 2022 nicht eingestellt. Das wäre allerdings gut investiertes Geld, das allen Seiten Vorteile bringt. Ich freue mich darauf, Ihren Antrag gemeinsam mit Ihnen zu einem echten Unterstützerprogramm weiterzuentwickeln, der dann lautet Masterplan Bildung und Forschung für Geflüchtete aus der Ukraine. Herzlichen Dank.
Maja Waldstein hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich sehe keinen Anlass, hier wortreich drum herum zu reden. Unser Antrag allein wird nicht reichen, um all die Herausforderungen zu lösen, die seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine in allen Bereichen aufkommen. Aber er ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Baustein im Bildungs- und Forschungsbereich, um dem Auftrag, den wir tagtäglich von den Menschen in unserem Land erhalten, gerecht zu werden. Dieser Antrag ist nämlich ein klares Bekenntnis zu der Solidarität, die die Menschen in unserem Land in ihren Herzen spüren, die sie am Wochenende sogar beim Eurovision Song Contest laut und bunt demonstriert haben, aber die sie vor allem auch mit ihren Taten jeden Tag gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern leben. Es ist die Solidarität, die ihnen von der AfD so weit entfernt ist, wie einem nur etwas weit entfernt sein kann. Das zeigen sie hier in jeder Debatte. Mensch, Mensch. Sie wollen diese Solidarität angreifen. Und wir werden dafür kämpfen, dass wir ein solidarisches Land bleiben. Unser Antrag benennt klar die Baustellen. Und er sagt, wohin die Reise gehen muss. Seit März wohnt Katja aus Kharkiv mit ihren Kindern bei mir. Sie ist Grundschullehrerin. Und es ist doch vollkommen klar, dass wir sicherstellen müssen, dass ihre pädagogische Ausbildung möglichst schnell und unbürokratisch anerkannt wird. Und es ist doch auch völlig klar, dass wir das Recht auf Bildung für Mascha, Julia und Nikita erhalten müssen, trotz des Krieges. Und es ist doch vollkommen klar, dass wir ukrainischen Familien eine Kita-Betreuung und den Kindern einen Platz in der Schule anbieten und dass wir ihre Gesundheitsversorgung übernehmen und dass all diese Maßnahmen, die sich eben in diesem Antrag befinden, nicht alleine stehen können. Und deshalb gehört eben auch dazu, dass ukrainische Studierende BAföG erhalten können. Und dazu gehört, dass Ukrainerinnen und Ukrainern die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert wird. Und dazu gehört, dass sie kostenlose psychologische Beratung und auch Corona-Impfungen erhalten können. Dazu gehört, dass wir sie sofort und unkompliziert als das anerkennen, was sie sind, nämlich Menschen, die aus einem furchtbaren Krieg, einem unfassbar sinnlosen Akt der Gewalt fliehen müssen. Das ist alles so selbstverständlich und keineswegs so einfach, wie man glaubt. Das ist mit Geld verbunden. Das ist mit enormen Kraftanstrengungen vieler Akteure verbunden. Darunter natürlich Studierendenverbände, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen, mit Kraftanstrengungen der Länder, der Kommunen und vor allem der vielen hilfsbereiten Menschen in unserem Land. Das darf man nicht so einfach wegwischen. Und darum gilt das letzte Wort meiner Rede genau denen, die die Herausforderungen tagtäglich meistern. Danke.
Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 1856 und 1859 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge gibt es offensichtlich nicht. Dann wird verfahren wie vorgeschlagen.